Also das Thema des heutigen Abends, müssen wir heilig werden, ist schon ein sehr verfängliches Thema, denn dieses Müssen hat zwei Bedeutungen. Zum einen stehe ich unter dem Zwang, oder ist heilig zu werden eine Voraussetzung, um in die Gottnähe zu kommen? Wenn ich hier dieses dicke Buch vor mir habe mit dem Heiligen Lexikon, da steht drauf, über 4000 Heilige, Selige und Namenspatrone, dann sind es gar nicht alle Heiligen, die man so kennt. Es gibt nämlich die sogenannte Bibliotheca Sanctorum. Da sind vom Zweiten Vatikanischen Konzil ist das angestoßen, in Zusammenarbeit mit der Lateran-Universität sind 300 Wissenschaftler beschäftigt gewesen, diese Heiligen zusammenzutragen in den ganzen Archiven des Vatikans. Und schätzen Sie mal, wie viele da zusammengetragen worden sind. 30.000 Heilige, Gesegnete, Ehrwürdige und Diener Gottes. Es gibt also so Abstufungen in der Kanonisierung. Die unterste Stufe ist, dass einer als Diener Gottes anerkannt worden ist. Und dann gibt es eben die Ehrwürdigen, gibt's, ja, man könnte sagen Selige, die Seligen, und dann kommen die Heiligen. Warum das so in der Kirche gepflegt wird, diese Heiligenverehrung, hat zweierlei Gründe nach meiner Einschätzung. Zum einen, um deutlich zu machen, es ist möglich, heilig unter Anführungszeichen zu werden, nachdem es so viele geschafft haben, die so akribisch namentlich archiviert sind. Wobei man sich eines nicht aus den Augen verlieren darf, das ist nur, was die Menschen wissen. Und ich sage immer, die meisten Heiligen, das sind heilige Mütter und heilige Väter. denn eine Familie unter schwierigen Verhältnissen großzuziehen und Kinder auf einen guten Weg zu bringen, da braucht schon ordentlich seelische Kraft und Nähe zu Gott, um so eine Aufgabe überhaupt leisten zu können. Also von daher, die meisten Heiligen sind nicht kanonisiert, nicht erfasst und nicht in irgendwelchen schlauen Büchern da archiviert worden. Weil schon gesagt worden ist, der Paulus hat seine Gemeinden so angesprochen. Er war heute zum Beispiel im Stundengebet in der Vesper, da heißt es, wir danken Gott, dem Vater Jesu Christi, unseres Herrn, jedes Mal, wenn wir für euch beten. Denn wir haben von eurem Glauben an Christus Jesus gehört und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt, weil im Himmel die Erfüllung eurer Hoffnung für euch bereit liegt. Also Heilige sind die, die zum Glauben gefunden sind, zum Glauben gefunden haben. Von daher also jetzt die Frage, was bedeutet heilig eigentlich? Ich sage halt immer, die Künstler haben uns einen Bärendienst erwiesen, die Heilige so auf Säulen zu stellen und irgendwie mit womöglich mit dem Marterwerkzeug, mit dem sie umgekommen sind, unterm Arm und da innigen Blickes und gesammelt nach oben blickend oder keine Ahnung wie, das sind nicht die Heiligen, das waren die meisten selber nicht so, ne, sondern die waren einfach Hemdsärmliche, die angepackt haben. Also heilig in der deutschen Sprache steckt da schon drin in der Wortwurzel heil sein, das heißt also unverletzt, unantastbar, unverfügbar, auch gesund, also ganzheitlich. Im Englischen, das ist holy, da kommt es noch mehr raus, es kommt von whole, also ganz, ungeteilt, komplett. Und auch im Italienischen santo steckt die Wort Verwandtschaft mit Sano, also gesund und unverletzt. Und im Hebräischen heißt das Wort für heilig das Besondere, das Herausragende, das Herausgestellte aus dem Profanen heraus. Deswegen war dieser heilige Bezirk im Tempel, wo nur die Priester rein durften, das war also dem normalen Volk nicht zugänglich, weil es eben heilig war. Also von daher, dieses, es gibt ja auch so im deutschen Sprachgebrauch, was weiß ich, der Sonntagabend ist mir heilig, so, ne, da mache ich nur das, da mache ich nur ein auf Familie oder gehört mein Muskatkumpeln oder sonst irgendwie. Also so dieses Unverfügbare, darüber diskutieren wir nicht. Ne? Also, und über Gott, den kann man nicht in Frage stellen, weil er heilig ist. Da kann man nicht angratzen, da kann man nicht rumkritisieren oder so, sondern da kann man nur offen sein, in der Hoffnung, von dieser Göttlichkeit irgendwie erfasst zu werden. Das Heilige erfasst den Menschen. Das begründet sich nicht sachlich, sondern das Heilige ist schon der Grund dessen, weswegen es heilig ist. Heiligkeit, habe ich nachgelesen, was darunter verstanden wird. Da habe ich gefunden, Heiligkeit ist definiert worden als die Wesensart, die sich an der Reinheit erfreut und das Böse zurückweist. Die beiden Komponenten gehören zur Heiligkeit. So, Adam und Eva, die waren unschuldig, also haben in der Unschuld, in der paradiesischen Unschuld gelebt, haben aber das Böse nicht zurückgewiesen und deswegen sind sie nicht heilig für uns. Auch wenn sie am 24. Dezember Adam und Eva gedacht wird, aber nicht als Heilige, sondern irgendwie als diejenigen, die sozusagen der Anfang der Menschheitsgeschichte waren und Jesus der neue Anfang der Menschheitsgeschichte, deswegen in diesem Kontext eben. Also, sie waren nicht heilig, sie konnten sich zwar an der Reinheit Gottes erfreuen, aber haben das Böse nicht zurückgewiesen. Gott ist immer heilig und im Himmel gibt es nichts Böses. Deswegen muss er auch nichts Böses zurückweisen, von dem er sich eben absetzen musste. Diese Wortwahl von heilig, die gibt es schon im Alten Testament, im 5. Buch Mose, wo es heißt, über das Volk Israel, ein heiliges Volk bist du, dem Herrn, deinem Gott, also für Gott sind wir heilig. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt, ihm zum Eigentumsvolk zu sein, aus allen Völkern, die auf dem Erdboden sind. Also aus allen Völkern hat er sich ein heiliges Volk ausgesucht und das waren genau die Israeliten nach dem Buch Mose. Und im 3. Buch Mose heißt es, heiligt euch, ihr sollt heilig sein, denn ich, der Herr, euer Gott, bin heilig. Also um in Gottes Nähe zu kommen oder die Nähe Gottes erfahren zu können, muss man einen Hauch von, ja, eine Spur von Heiligkeit haben. Das heißt also, dass uns nichts belastet, was uns von der Nähe Gottes trennen könnte. Deswegen sagt man auch nach der Beichte, ist man im Stand der heiligmachenden Gnade, weil dann alles, was uns von Gott trennt, gibt es nicht mehr. Da ist mit der Lossprechung alles weg.
Darf ich?
Ja, gerne.
Das sieht man sehr schön bei den Frührenaissance-Künstlern in Italien, da ist der Himmel um Christus herum ist voll Engeln und Heiligen. Also die Heiligen, also Franziskus und Dominikus und also die Ordensgründer, die sind oben und die bevölkern den Himmel. Also die haben das, es geschafft, die sind auf derselben Stufe wie die Engel. Mhm.
Und darüber gibt es ja viele theologische Erwägungen. Es steht der erlöste Mensch über den Engeln oder sind die Engel ganz nahe bei Gott und dann kommt erst der Mensch. Wir werden es erleben, wenn es mal so weit ist. Jedenfalls, so wie die Engel, haben wir die Berufung, die Nähe Gottes zu erfahren und aus seiner Heiligkeit zu schöpfen, angesteckt zu werden oder wie auch immer. Also unser Auftrag, und das steht in den ganzen biblischen Büchern, ist, heilig zu sein. Und im 1. Korintherbrief heißt es, wer den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Also wir sind schon heilig, wenn wir Tempel Gottes sind, wenn wir der Ort, wenn unser Innerstes der Ort der Begegnung mit Gott ist. Also von daher haben Leute, die sagen, ich muss nicht in die Kirche gehen, ich kann auch im Wald gehen zum Beten, die haben in gewisser Weise recht, wenn sie im Wald, in diesem inneren Tempel zum Gespräch mit Gott, zur Erfahrung Gottes kommen können. Das geht nicht nur im Wald, das geht überall. Auch beim Aldi oder in der U-Bahn oder so. Also überall dort, wo wir Gott begegnen, ist heiliger Boden. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, was das für den Mose bedeutet hat, dass er diese Stimme hörte, zieh deine Schuhe aus, denn hier ist heiliger Boden. Nicht etwa, weil es ein besonderer Wüstensand war, sondern weil er dort an dem Ort Gott begegnet ist. Und Schuhe auszuziehen heißt, ungeschützt zu sein. Man darf sich nicht vor Gott schützen wollen oder nicht sozusagen filtern wollen. Gewisse Sachen gefallen mir von Gott und andere möchte ich nicht. Ne? Das geht nicht. Also entweder ganze Offenheit oder eben es funktioniert nicht mit dieser Einheit mit Gott. Wie werden wir heilig? Das ist die Gretchenfrage, die sich stellt, nicht nur zu Allerheiligen, sondern also zum einen sich an der Reinheit, an der Weisheit, an der Nähe Gottes erfreuen. Das ist schon mal ein wesentliches Merkmal, wie wir heilig werden können. Und das Böse zurückweisen kommt hinzu, nämlich alles, was heilig ist, bedarf unseres Schutzes. Deswegen eben gibt es ja auch in der Kirche, in den liturgischen Geräten, zum Beispiel wenn das Ziborium, Deckel drauf und dann noch so ein Tuch drüber, dann ist das so ein optischer Schutz. Oder dass man das Allerheiligste in den Tabernakel einschließt, dann ist das auch so etwas, was den Schutz ausdrückt. Das Allerheiligste muss geschützt werden vor unberechtigtem Zugriff oder wie auch immer.
Und der Vorhang?
Ebenso.
Den Sie ziehen im Tabernakel, mhm. Ist das auch Schutz?
Ja, also so liturgisch gedacht. Mhm. Ne? Jetzt Schutz vor Augen, die da, keine Ahnung, also es hatte keinen manuellen oder keinen physischen, sondern nur einen optischen Charakter, dieser Vorhang. Ne? Weil eben Vorhang, das deutet ja auch hin, Vorhang des Tempels war auch dem normalen Blick verschlossen. Also diese Wesensart, sich an der Reinheit Gottes erfreuen und an seinem Licht, an seinem Wirken, an seiner Nähe und das Böse zurückweisen, gehört wesentlich dazu. Und gut zu wissen, Heilige sind nicht fehlerlos. Die haben alle mächtig zu tun gehabt mit irgendwelchen Anfechtungen und Niederlagen und Fehlern. Aber das, was alle Heiligen ausmacht, sie haben immer wieder sind umgekehrt, haben neu angefangen, haben wieder einen Anfang gesetzt. Also Heilige sind nicht solche, die keine Fehler machen, sondern sind solche, die niederfallen und wieder aufstehen. Das ist es. Von daher können wir uns getrost abfinden, dass wir nicht fehlerlos sind. Hauptsache, wir resignieren nicht und bleiben liegen und sagen, geht halt nicht anders. Und Heilige haben so ein Grundselbstverständnis, dass sie Kinder Gottes sind. Also ein Kind muss sich nicht vor den Eltern beweisen. Es muss vor den Eltern keine Leistungen bringen, sondern sieht sich in Abhängigkeit von der Liebe der Eltern, von der Zuwendung der Eltern. Und diese Abhängigkeit von Gott zu wissen, zu spüren, zu leben, das gehört ganz wesentlich dazu. Alles, was wir haben an Gütern, egal welcher Art, haben wir von Gott und von daher leben wir in vollkommener Abhängigkeit von ihm. Und deswegen können wir ihn auch um alles bitten, weil wir ja, er weiß ja, was wir brauchen, dann kriegen wir es vielleicht auch. Was Heilige noch gemacht haben, diese 30.000, die da erfasst worden sind, die haben alle so ein, wie man so schön sagt, ein Charisma gehabt, also eine besondere Gabe, irgendwas zu tun, irgendein Talent oder irgendeine Idee oder irgendein Vorhaben oder irgendwas. Und mit diesem Charisma haben sie Orden gegründet oder haben Sachen gebaut oder sonstige Projekte da hochgezogen. Die haben einfach mit ihren Talenten gewuchert. Das ist so das typische Merkmal, dass man sich da nicht still in die Ecke setzt und sagt, ach, was bin ich gut, sondern gut, ich habe was, damit muss ich was tun. Jede Gabe ist auch eine Aufgabe, das gehört da zusammen. Und Heilige sind immer angeeckt.
Immer?
Angeeckt. Also sie sind nie mit dem Mainstream, mit der öffentlichen Meinung nicht angepasst, sondern immer haben ihre eigene Inspiration durchgezogen und sind oft genug auch in Konflikt mit der Kirche geraten. Zum Beispiel so ein Pater Kentenich, der die Schönstattbewegung gegründet hat, der ist in die Verbannung geschickt worden.
Wohin?
Musst du nachlesen. Und so verschiedene andere, die in Rom überhaupt nicht gut angekommen sind, die geprüft worden sind, auch von den, die man, was weiß ich, sogar als Ketzer verdächtigt hat oder sonst irgendwie. Also die sind ihrer Berufung, ihrem Ruf treu geblieben und früher oder später hat sich's dann bestätigt. Das war genau richtig. Das war eine Gabe Gottes, ein Werk Gottes, was dieser Mensch da verbracht hat. Weil in dieser Gabe, die sie sich zur Aufgabe gemacht haben, haben sie sich im Dienst Gottes gesehen. Also der heilige Franziskus, wenn der nicht so einen großen Erfolg in seiner Zeit gehabt hätte, den hätten sie voll weggesperrt. Aber den konnten sie nicht mehr wegsperren, weil er so bekannt gewesen ist und so viele Leute große Stücke auf ihn gehalten hat. Denn der hat Rom ganz ordentlich zugesetzt mit seiner Armutsidee und den ganzen Sachen. Das war also für Rom ein echter Stachel im Fleisch. Ne?
Das sieht man auch an der Provinz. Geht nicht zum eigenen Land, nicht?
Ja.
In Florenz gibt es also der Santa Croce, die Franziskuskirche, die wurde noch zu Lebzeiten von Franziskus nicht gebaut, sondern es war irgendwas dort und das wurde von den Franziskanern sofort in Beschlag genommen zu Lebzeiten von Franziskus. Also diese Ausbreitung, das muss wie ein Feuer gewesen sein.
Ja, ja. Ja, ja.
Es ist erstaunlich, wie viele franziskanische Kirchen dann in diesem Umkreis sofort entstanden sind.
Ja, ja, ja. Und ein Wesensmerkmal von diesen Heiligen war auch, sie haben ihr Lebensglück in geistlichen Dingen erfahren und nicht in weltlichen. Also die haben nicht Klöster gebaut, um reich zu werden oder Macht zu haben oder sonst irgendwie, sondern das war für die alle absolut unwichtig. Wichtig war, dass sie ihrem Gewissen, ihrem Ruf, ihrem Charisma gefolgt sind und mit allen Widerständen und Anfeindungen trotzdem glücklich geworden sind, weil sie aus ihrer Beziehung zu Gott gelebt haben und nicht aus der Anerkennung heraus oder aus sonstigen, ja, was man so in der Welt so kennt. So, und jetzt die Frage des Abends. Müssen wir heilig werden?
Nicht wir müssen, sondern wir dürfen.
Genau, wir sind dazu berufen. Es ist die Gabe Gottes. Wenn einem das so gelingt, diese Klarheit zu haben, Klarheit des Herzens, Klarheit der Sinne, die auch in seinem eigenen Leben so die Unterscheidung der Geister, was ist jetzt wirklich, was kommt von Gott und was ist so ein Stückchen Versuchung, was immer mitschwingt. Alle Heiligen haben ganz mächtig mit irgendwelchen Versuchungen zu tun gehabt. Eine Gründerin oder die Gründerin der Focolarbewegung zum Beispiel, der wurde von einem amerikanischen Millionär sehr viel Geld angeboten, wenn sie irgendwas für ihn machen würde oder so. Ne? Also kann man sagen, handfeste Versuchungen, denn jede geistliche Gemeinschaft in der Gründungsphase braucht viel Geld und wenn dann so einer kommt, der mit dem Geldschein gleich winkt, und sie dann dankend ablehnt, dann ist das schon etwas, ein deutliches Zeugnis, wir bauen nicht auf Geld.
Das ist der erste Trump, ja.
Naja, in Amerika gibt es viele Millionäre, da braucht man sich nicht wundern.
Das ist also, nicht Trump.
Genau, ja. Also, wir erfahren die Einheit mit Gott, die nach unserem Tod ewig sein wird. Jetzt schon momentweise, jetzt schon ansatzweise, spurenweise. Und deswegen sagte Chiara Lubich, die ich als große Mystikerin bezeichne, ich werde heilig sein am Ende, wenn ich jetzt heilig bin. Das heißt, wenn ich jetzt für Gott lebe und jetzt das tue, was ich tun kann. Also das, und sie macht sozusagen dann die Summe aller mystischen Empfehlungen im Augenblick, im Jetzt zu leben, denn nur da entscheidet sich das ganze Leben im Augenblick, denn das ist der Moment, der mir zur Entscheidung frei ist. Ich kann nicht mehr über die Vergangenheit entscheiden und nicht mehr über die Zukunft, ich kann nur im Jetzt entscheiden. Und sie sagt, wenn ich jetzt gut entscheide, gut lebe, dann mache ich das nächsten Moment auch und so. Ist die, sozusagen der Weg vorgegeben, am Ende viele gute Entscheidungen, viele gute Erfahrungen mit Gott gemacht zu haben, die am Ende so dieses sich freuen an seiner Gegenwart und seinem Licht beschreiben können.
Entschuldigen Sie, wen haben Sie jetzt zitiert?
Chiara Lubich, die Gründerin der Focolarbewegung.
Ist sie eigentlich heilig gesprochen worden?
Da ist ein Heiligsprechungsprozess im Gange. Sie ist, glaube ich, schon anerkannt als Dienerin Gottes. Das ist so die erste Stufe. Aber das läuft noch. Die ist ja erst vor...
mit K oder?
Mit C. Die ist erst 1900... 97, also vor 10 Jahren gestorben.
Und Sie haben den Herrn Kemp, den ich...
kennt
den
nicht, ja.
Kennt den nicht, den Gründer der Schönstadtbewegung. Zitiert, ist der heilig?
Der ist zumindest selig. Also der Unterschied zwischen heilig und selig ist immer nicht, was einer sozusagen vollbracht hat, sondern wenn es für die Gesamtkirche bedeutsam ist, dann wird in Rom heilig gesprochen. Und wenn er sagt, okay, das ist euer lokaler Heilige, der ist gut für euch, dann wird er selig gesprochen. Genau.
Selig war auch schon was bei meiner Schaffung.
Ja, genau.
Ja, ja,
ja. Richtig. Also einem Heiligen ist alles heilig. Nämlich ist das Gesetz Gottes, die Heilige Schrift, das ist schon mal heilig für ihn. Es sind die Menschen heilig, denn in jedem Menschen verbirgt sich das Angesicht Gottes, sagt ja Jesus, was er dem Geringsten getan hat, hat er mir getan. Und deswegen sind Heiligen die Menschen, jeder Einzelne heilig. Den Heiligen ist auch die Natur heilig, typisches Beispiel Franziskus. Also man kann nicht Schöpfung Gottes schlecht behandeln und dabei heilig werden. Also man kann nicht Atomkraftwerke bauen und erwarten, dass man dafür heilig wird. Und entscheidend, auch das eigene Leben ist heilig. Gott hat mir nur eines gegeben. Das Beste, was er mir geben konnte, hat er mir gegeben. Mein Leben. Und diesen Auftrag, dieses eine und einzige Leben, was wir haben, gut zu nutzen und zur Erfüllung zu bringen, das ist ja, unsere Heiligkeit. Mehr braucht man gar nicht. Wir haben keine zweite Chance, ne? Keinen zweiten Anlauf, sondern das muss alles in den paar Jährchen, die wir so haben, muss ich das entscheiden können. Also Heiligkeit ist nicht etwas, was unsere Kräfte überfordern würde, sondern es ist genau das, was wir aus der Sicht Gottes schaffen können. Nicht mehr, nicht weniger. Also es ist maßgeschneidert. Wenn wir zu dieser maßgeschneiderten Heiligkeit finden, ist es schon die Glückseligkeit. Dann weiß jeder, ich muss nicht alles machen, ich muss nur das, was ich machen kann, auch beim Schopf packen und die Chance nutzen. Und jeder Moment im Leben kommt nur einmal. Das heißt also, deswegen sagt er eben, ist dieser Spruch für mich so genial, ich werde heilig sein, wenn ich jetzt heilig bin. Also wenn ich jetzt vor Gott lebe, in aller Gelassenheit, in aller Unkompliziertheit, in aller Einfachheit als Kind eben, Kind Gottes, unkompliziert. Nicht lange Bedenken tragen und rumnörgeln und unzufrieden sein, sondern mit dem zufrieden sein, was ist. Und wenn wir es verändern können, dann verändern. Und wenn wir es nicht verändern können, sich damit abfinden in Geduld. Also es kommt immer wieder zurück so auf die Standards dessen, was wir von allen möglichen Heiligen kennen, die Geduld mit dem, was man nicht verändern kann und die Kraft, die einem Gott gibt, um das zu verändern, was wir verändern können.
Von wem ist dieses Zitat?
Welches?
Eben das von jetzt. Es gibt doch ein Gebet. Herr, gib mir die Kraft.
Ja. Das ist von Franziskus, glaube ich.
Ah, ja. Und die Weisheit. Kraft.
Und die Weisheit ist beides voneinander
unterschiedlich. Ja, aber gib mir anzunehmen, was nicht zu ändern ist.
Genau, die Kraft zu ändern, was zu ändern ist.
Anzunehmen, was nicht zu ändern ist. Und das eine vom anderen zu unterscheiden. Ja. Das ist doch ein
Augustinus. Ich kann es nicht genau sagen. Es ist jedenfalls sehr bekannt. Müsste im Gotteslob drin stehen. Ja. Nachgucken.
Aber das finde ich ein sehr, sehr. Das haben Sie doch.
Das ist alles drin. Das ist das Rezept zur Heiligkeit.
Also was ich an der ganzen Sache so toll finde, ist der Auftrag, sich zu ändern, es ist nie Schluss. Es ist immer, wie Sie so schön gesagt haben, unterwegs sein. Oder? Und es gibt immer die Möglichkeit, es besser zu machen. Und das finde ich, ja, da wäre wieder das Bußsakrament eben, diese Möglichkeit. Es ist nie alles verworfen, es ist nie endgültig Schluss, es ist nie alles falsch, sondern es gibt immer die Möglichkeit, wie Sie so schön sagten, wieder aufzustehen und weiterzufahren. Mhm. Und das ist eigentlich tröstlich.
Ja.
Das geschieht auch jeden Morgen.
Ja, nicht? Genau.
Jeder Tag,
genau.
Finde ich immer so schön. Abends kann man alles ablegen.
Ja.
Wunderbar.
Also eigentlich ist das Abendgebet rein unter psychologischen Gesichtspunkten ist das optimale Mittel für die Psychohygiene. Ich kann alles abgeben. Ich muss es nicht in meinen Schlaf mitnehmen. Ich kann es vorher nach oben ablegen.
Ja. Alles ablegen.
Ja.
Der Mond ist aufgegangen. Ach, ja,
genau.
Und dann hat man recht Ruhe und Frieden. Und es ist sowieso alles vorbei. Das ist manches wirkt in den nächsten und dann bin ich wieder gefordert. Mhm. Aber es gibt einen neuen Anfang. Ich muss an eine Predigt denken, die Pfarrer Hampelmann gehalten hat, zum Fest aller Heiligen. Da schloss er damit so etwa sinngemäß, dass wir alle mit dazugehören. Das fand ich so wunderschön. Ja? Mhm. Wir sind nicht die Heiligen, die da organisiert sind, sondern wir gehören alle.
Die Gemeinschaft der Heiligen. Genau.
Wunderbar.
Ja.
Ja. Gemeinschaft der Heiligen. Ja. Und als Kind habe ich immer mich geärgert. Wir feiern alle Heiligen am nächsten Tag aller Seelen. Da wurde es immer ganz düster, früher noch mit dem Dies Ihre. Und hier, oh, hab ich mir gedacht, warum kann man das nicht umdrehen? Das Dunkel hinter sich lassen und dann alle Heiligen. Ja. Das war mir furchtbar in der Erinnerung.
Ja,
ja,
heute ist es ja nicht mehr so.
Doch.
Wir singen doch nicht Dies Ihre.
Ja, wir singen was anderes.
Na gut.
Aber es entspricht schon der menschlichen Empfindung, nämlich wir haben mit gewissen Leuten Schwierigkeiten gehabt. Und gewisse Leute haben in der Menschheitsgeschichte großes Leid verursacht. Und was ist mit denen? Und was ist mit denen, die selbst nicht viel Liebe erfahren haben und auch nicht viel Liebe dann schenken konnten, was wird aus denen am Ende? Haben die dann genügend geliebt, um in den Himmel zu kommen? Und diese ganzen Unsicherheiten, die werden einfach in einem Aufwasch mit aller Seelen, für die beten wir alle und dann wird der liebe Gott das schon richtig machen. Also eigentlich ist der Allerseelentag ein sehr, möchte man sagen, ein Tag, wo nicht nur die Barmherzigkeit Gottes herausgefordert ist, sondern wo wir denen, die Leid verursacht haben, auch vergeben können. Also es hat was. Und es entspricht einer tiefen menschlichen Empfindung, dass die Kirche nicht nur die glorreichen Allerheiligen und so weiter, die Säulenheiligen und so, sondern alle in den Blick nimmt. Alle haben die Berufung, vor Gott zu kommen. Alle haben ein Auftrag und die Barmherzigkeit Gottes trifft alle, früher oder später. Und diese Chiara Lubich, diese Mystikerin, die sagte mal, im Himmel werden wir nicht unterscheiden können, wer reingekommen ist, weil er so gut war, oder wer aufgrund der Barmherzigkeit Gottes reingekommen ist. Das werden wir nicht unterscheiden können. Es sind einfach alle da, die da sind.
Furchtbar.
Das wäre schlimm. Ja.
Genau. Und es steht uns ja auch nicht zu, über andere zu urteilen.
Ja, genau.
Es ist doch dein Wille geschehen.
Richtig.
Gott, Vater im Himmel, dein Wille geschehen. Und genau. Schön, dass sie alle da sind. Sagen wir doch jetzt auch, schön, dass du da bist,
ja,
dass es dich gibt. Und so ist doch. Schon bei guten Tag, bei jeder Begrüßung.
Genau.
Auch das ist auch mal schön. Vorteil. Ne?
Mhm.
Vermeide schon, manchmal jemandem guten Tag zu sagen.
Dann sagen Sie Grüß Gott, oder wie?
Weil ich nicht.
Also die Dominikaner und die Franziskaner, das waren ja zwei Orden, die sich eigentlich bekämpft haben.
Mhm.
Weil die Dominikaner, das waren die Gescheiten, die Prediger, und die Franziskaner, das waren die
Armen,
die geholfen haben, aber auch die Armen.
Mhm.
Wenn nun in Florenz die einen eine Kirche gebaut haben, dann mussten die anderen natürlich auch eine Kirche haben. Und da kann man also sehen, die beiden großen Kirchen, Santa Croce und
Marco.
Santa Maria Novella.
Santa Maria Novella, die sind eigentlich im Kampf groß geworden und sind beide schön geworden.
Mhm.
Aber immer hat man so das Gefühl, ja, es gab auch einen Kampf zwischen den beiden Orden.
Es gibt doch, es gibt keinen armen Franziskaner und es gibt keinen demütigen Dominikaner. Ein Dominikaner
muss mal gesagt. Aber jetzt, wenn man die Bilder anschaut, die tanzen miteinander den Reigen in den Himmel. Also sind einfach wunderschön. Mhm. Die werden, also da ist immer ein Engel und dann ein Dominikaner und dann ein Engel und dann ein Franziskaner und die werden miteinander in den Himmel geführt.
Das gab es auch keine Eisenbahn.
Es kommt nicht darauf an, wie sie, jetzt überspitzt gesagt, wie sie auf Erden waren oder auch wenn sie auf Erden sich zum Teil bekämpft haben, also gewissermaßen Wettbewerb belebt das Geschäft, oder? Sie kommen nachher miteinander in den Himmel. Also das ist einfach eine bildliche Erfahrung jetzt.
Ja.
Gut, das sind alles die Vorstellungen der
Menschen. Ja, genau.
Der, und, oder der Künstler und der
genau.
Maler, aber da kann man ja auch nichts
drauf. Also die Künstler, die haben uns schon...
Auch unter uns Leuten gibt es dann schöne Gieße.
Drinnen im Kloster und draußen gibt es Menschen, die noch auf dem Weg sind.
Es sind Menschen überall.
So ist es, genau.
Der Lotka Wolf, der oberste Benediktiner, gefragt, ob es nicht furchtbar wäre, so einsam im Kloster, aber nicht einsam. Sagte, die Einsamkeit, das ist überhaupt kein Problem. Die Gemeinschaft, das ist es. Ja, in die man da rein heiratet.
Genau, ja. Ja.
Man kann sich die nicht aussuchen.
Ja.
Ja.
Also, Schlusssatz von mir. Heiligkeit ist nichts schwerer, als uns möglich ist. Gott mutet uns nichts Schwereres zu, als wir schaffen können. Ja, sehr tröstlich.